Es geht nicht um dich und auch nicht um mich. Wie kann ich sowas behaupten? Wir sind doch so darauf getrimmt, zuerst an uns zu denken. Von klein auf. Also diese Aussage, es geht nicht um dich, ist eigentlich ungeheuerlich. Wir sind darauf getrimmt, dass wir ja nicht zu kurz kommen. Von klein auf wird uns das eingetrichtert. Wir sollen zu anderen freundlich und nett sein. Das ist schön und gut, aber achte ja darauf, dass du nicht zu kurz kommst und dass dich keiner ausnutzt. Oder wir kennen alle die Sätze: Ich will einen Ehepartner, der mich glücklich macht. Ich will einen Mitarbeiter, der mich um meine Meinung fragt. Ich will Wetter, das mir gefällt. Ich will im Straßenverkehr schnell vorwärts kommen. Und ich will eine Regierung, die es mir gut gehen lässt. Alles dreht sich um mich. Oder im Kleinen: Es ist Abend. Ein arbeitsreicher Tag liegt hinter mir und ich möchte mich eigentlich nur noch ausruhen. Und dann klingelt das Telefon. Und alles in mir schreit: Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will jetzt nicht. Ich will mich jetzt nicht mit Problemen von anderen beschäftigen oder Fragen beantworten. Ich und nochmals ich. Ich denke, all diese Gedanken bringen zum Ausdruck, dass wir in einer egoistischen Gesellschaft leben. Und das macht auch vor der Gemeinde nicht Halt. Was habe ich davon, wenn ich diesen Dienst übernehme? Wenn ich zum Gottesdienst komme? Was gewinne ich? Wird es mir gut gehen damit? Oder komme ich doch zu kurz? Ich denke, wir alle kennen diese Fragen. Und doch wage ich es, diese Predigt unter das Thema zu stellen: Es geht nicht um dich und auch nicht um mich. Warum? Es geht nicht um dich und mich, weil alles für dich und mich getan wurde. Es geht nicht um dich und mich, weil alles für dich und mich getan wurde. Wirklich? Die Jugendlichen von der Freizeit werden die nächsten Sachen ziemlich schnell wiedererkennen, wenn ihr aufgepasst habt bei der Freizeit. Gott kennt dich ganz genau, selbst wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst. Er weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Er kennt alle deine Wege. Er hat alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Er hat dich nach seinem Bild geschaffen. Gott kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Du warst kein Unfall. Gott hat jeden einzelnen Tag deines Lebens in sein Buch geschrieben. Gott hat sogar den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und sich überlegt, wo du leben würdest. Gott hat dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Gott hat dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Das ist auf der einen Seite wunderbar und auf der anderen Seite kann es erschreckend sein. Da gibt es jemand, der mich durch und durch kennt, besser als ich mich selbst kenne. Was aber, wenn ich mit diesem Gott nichts zu tun haben will? Was, wenn ich mich am liebsten vor ihm verstecken würde, weil ich schuldig geworden bin, weil ich Zweifel habe, weil ich Angst habe? So tröstend und wunderbar diese Gedanken sind, für manche sind sie erschreckend. Aber Gott kennt uns durch und durch. Und obwohl er uns durch und durch kennt, sind seine Gedanken über uns immer positiv und nie verletzend. Sie sind vielleicht manchmal herausfordernd, aber nie überfordernd. Und wenn wir denken, das war jetzt schon alles, was Gott für uns getan hat, dann haben wir uns getäuscht. Es geht nämlich noch weiter. Durch Gott lebst und existierst du. Gott lässt dich nicht im Stich, nie wendet er sich von dir ab. Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dir seine Liebe zu zeigen und verschwenderisch zu schenken. Er umhüllt dich mit seiner Liebe. Gott bietet dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Denn Gott ist ein vollkommener Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von Gott. Gott stillt deine Bedürfnisse und sorgt für dich. Gott hat Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Gott freut sich so sehr an dir, dass er nur über dich jubeln kann. Können wir uns das vorstellen? Gott jubelt über uns. Gott wird nie aufhören, dir Gutes zu tun. Und Gott wünscht sich zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Er verspricht, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen werden, wird er sich von uns finden lassen. Er versteckt sich nicht vor uns. Und wenn dein Herz zerbrochen ist, ist Gott dir nahe. Gott wartet auf dich. Er hat alles für uns getan. Er hat sein Liebstes, seinen einzigen Sohn für uns gegeben. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und er ist wieder auferstanden, um uns ewiges Leben zu geben. Gott hat uns von der Macht der Sünde befreit und uns die Schuld abgewaschen, uns den Mantel der Gerechtigkeit geschenkt. Gott schenkt uns seinen Geist, der in uns lebt, der uns führen und leiten will, der uns befähigt, so wie Christus zu leben. Und die einzige Voraussetzung dazu ist, dass wir diese Liebe und diese Vergebung annehmen und eine persönliche Beziehung mit ihm starten. Die Frage ist, glaubst du das? Nimmst du es für dich an? Wer das noch nicht getan hat oder diese Beziehung gerne erneuern möchte, darf gerne nach dem Gottesdienst auf uns zukommen. Wir beten gerne mit euch. Es geht nicht um dich, weil Gott alles für dich getan hat. Und obwohl Gott alles für dich getan hat, sein Ziel ist es nicht, dass es uns gut geht und alle unsere Wünsche erfüllt werden. Das ist eine harte Aussage. Und sie gefällt uns in der Regel nicht. Wir sind wertvoll, wir sind geliebt und Gott hat gute Pläne für uns. Aber unser Wohlstand und unser Wohlergehen ist nicht seine höchste Priorität. John Piper hat mal gesagt, Gott ist nicht da, um viel Wirbel um uns zu machen. Wir sind da, um viel Wirbel um Gott zu machen. Gott ist nicht da, um viel Wirbel um uns zu machen. Wir sind da, um viel Wirbel um Gott zu machen. Wenn es also nicht um mich und auch nicht um dich geht, worum geht es denn dann? Es geht um Gott und seine Herrlichkeit. Warum? Es klingt vielleicht jetzt sehr banal, aber Gott ist Gott. Ob uns das nun behagt oder nicht, er ist Gott, er ist heilig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig. Gott ist der Schöpfer des Universums. Gott ist der wahre Gott, zuverlässig. Sein Wort gilt bis in alle Ewigkeit. Gott ist ein liebender Vater und zugleich ist er der König aller Könige, der Herr aller Herren. Gott ist treu, er steht zu seinen Zusagen. Aber Gott ist auch der Richter, er ist heilig. Er kennt uns durch und durch und er weiß, was das Beste für uns ist. Er will Gemeinschaft mit uns, die wir diese Gemeinschaft nicht verdienen und uns auch nicht verdienen können. Es ist ein Geschenk. Wer an Gott, den Vater, Jesus, seinen Sohn und den Heiligen Geist glaubt und ihn aufnimmt, wird in die Familie Gottes adoptiert. Können wir uns das vorstellen? Gott selbst, der Schöpfer Himmels und der Erde, der allmächtige König aller Könige, wird unser Vater. Jesus wird unser Bruder. Was für eine Ehre. Wir sind Königskinder. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Und obwohl Gott alles in seiner Hand hält und unveränderlich ist, liebt er uns so sehr, dass er sein Liebstes, nämlich seinen Sohn, gegeben hat, damit wir durch ihn leben können. Gott hat Interesse an uns, auch wenn es nicht um uns geht. Warum? Aus Liebe. Er beschützt uns. Aus Liebe, weil er weiß, dass wir seinen Job nicht machen können. Wir können die Welt nicht zusammenhalten. Wir konnten die Strafe für unsere Sünden nicht tragen. Wir wären mit Gottes Job völlig überfordert. Und trotzdem beteiligt er uns. Er gibt uns nämlich einen Auftrag, den wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, auch erfüllen können. Und dieser Auftrag lautet, wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Es geht also nicht um dich, weil Gott alles für dich getan hat. Es geht nicht um dich, weil es um Gott geht. Und es geht nicht um dich, weil Gott uns einen Auftrag gegeben hat. An uns, an jeder Einzelnen und jedem Einzelnen, sollen die Menschen um uns herum erkennen, dass es Gott gibt und seine Herrlichkeit wahrnehmen. Seine Liebe spüren, seine Gnade erfahren. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit geschaffen. Wir sollen ihm die Ehre in allem geben. Epheser Kapitel 1, Vers 13 und 14 drückt es folgendermaßen aus. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist unser Auftrag, ihn verherrlichen, ihm Ehre geben, ihm danken. Seine Herrlichkeit widerspiegeln. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, heißt es, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist unser Auftrag. Wie also spiegele ich Gottes Herrlichkeit wider? Im 2. Mose Kapitel 33 und 34 finden wir eine Begebenheit, die davon erzählt, dass Mose auf dem Berg Sinai ist, um von Gott die Gebote zum zweiten Mal zu erhalten. Er hatte die Gebote von Gott bereits erhalten und dann hatte Gott ihm gesagt, schau mal, was dein Volk da unten tut. Und er kommt wieder runter vom Berg und sieht, dass sie um das goldene Kalb herumtanzen und Gott vergessen haben, und er zerschmeißt diese Tafeln und dann betet er für das Volk. Er tritt für sie ein und dann geht er wieder auf den Berg, um zum zweiten Mal die Gebote zu erhalten. Und Gott bestraft das Volk zwar, aber er vernichtet es nicht, weil Mose für ihn eingetreten ist. Und auf diesem Berg bittet er Gott darum, dass er seine Herrlichkeit sehen darf. Gott gewährt ihm die Bitte, auch wenn er ihm nur seinen Rücken zu sehen gibt. Und als Mose wieder vom Berg heruntersteigt, da leuchtet sein Angesicht so stark, dass die Israeliten ihn bitten müssen, bitte verhülle dein Gesicht, wir ertragen den Anblick nicht. Moses Gesicht spiegelte die Herrlichkeit Gottes wider, weil er Gott begegnet war. Nun brauchen wir nicht auf den Berg Sinai zu steigen und darauf zu hoffen, dort Gott zu begegnen. Wir können ihm in unserem Alltag begegnen. Wir dürfen und sollen ihn bitten, dass er uns die Augen öffnet für seine Herrlichkeit. Und wie können wir Gott im Alltag begegnen? Durch das Betrachten der Natur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erstaunt es immer wieder neu, wenn ich einen wunderschönen Sonnenaufgang oder Untergang sehe. Einen majestätischen Wasserfall. Oder die schneebedeckten Berggipfel. Sie alle weisen auf einen Gott hin. Ich kann ihm im Alltag begegnen durch das Lesen seines Wortes. Ich mag vielleicht nicht alles verstehen, was da drin steht. Gott offenbart sich dennoch. Und wenn wir ihn darum bitten, dann handeln und danach handeln, dann werden wir noch mehr von ihm sehen und erfahren. Mit dem, was wir nicht verstehen, das hält uns ja manchmal davon ab, das zu tun, was Gott uns schon gesagt hat. Und Mark Twain hat mal gesagt, mir bereiten nicht die Bibelstellen Bauchschmerzen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Denn die ich verstehe, soll ich umsetzen. Und das fällt uns manchmal ganz schön schwer. Wenn Gott uns also etwas in seinem Wort mitteilt, dann fragt er nach Gehorsam. Wie können wir seine Herrlichkeit noch sehen? Wie können wir Gott begegnen? Durch Gebet, durch Dank, durch Lobpreis. Und wenn ich jetzt vom Gebet spreche, nichts, dass wir Gott bitten und ihn bestürmen mit unseren Bitten. Das ist richtig, das ist gut, dass wir das tun. Wir haben es letzte Woche erlebt, dass er auch auf Gebete reagiert. Aber ich meine nicht die schier nicht enden wollenden Bitten, mit denen wir manchmal vor Gottes Thron stehen. Sondern ich meine die Anbetung. Ich meine das Gotteslob. Das Beten um seiner selbst willen. Das Preisen seines Charakters. Ich meine den Dank für all das, was er uns gibt und was er für uns getan hat. So wie es der Poetry Slam am Anfang des Gottesdienstes ausgedrückt hat. Auch für das schier Selbstverständliche. Das Aufstehen am Morgen, das Gehör, das Sehvermögen, die Tatsache, dass wir was zu essen haben, zu trinken. Wie oft danken wir Gott dafür? Danke und lobe ich Gott auch dann, wenn es mir nicht so gut geht, wenn Dinge schief gehen, wenn meine Wünsche unerfüllt bleiben. Gerade in solchen Situationen zeigt sich, wem mein Herz wirklich gehört. Gottes Herrlichkeit widerspiegeln zeigt sich in unserer Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ehrfurcht ist eine Haltung, die uns daran erinnert, dass wir es mit einem allmächtigen und lebendigen Gott zu tun haben. Ehrfurcht ist eine Haltung, die uns davor bewahren soll, uns einen Gott zu basteln, wie er uns in den Kram passt. Ehrfurcht heißt zu wissen, wo ich hingehöre und wer ich bin, ein Kind Gottes. Ehrfurcht heißt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Denn Gottesfurcht und Gehorsam sind untrennbar miteinander verbunden. Aber wie soll ich das denn machen? Ich bin doch gar nicht fähig dazu. Wenn wir 1. Thessalonicher 5, Vers 14 bis 22 lesen, uns erscheint, wir ermahnen euch aber, Brüder und Schwestern, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ganz schön lange Liste, was wir alles tun sollen. Und es wäre zum Verzweifeln, wenn Paulus nicht in Vers 23 und 24 Folgendes schreibt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er wird es tun. Nicht ich muss es tun aus meiner Kraft. Er wird es tun in mir. Er hat uns dafür seinen Geist gegeben, Die Frage ist nur, hören wir auf den Geist Gottes? Lassen wir uns herausfordern von ihm? Wenn wir das tun, dann werden wir Christus ähnlicher werden. Das heißt, unser Charakter wird mehr und mehr wie Jesu Charakter. Gott hat uns zum Lob seiner Herrlichkeit und zum Dienen berufen. Und dazu müssen wir uns ganz auf Gott ausrichten. Matthäus 6, Vers 33 sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und das genau ist das Geheimnis. Wenn wir uns ganz auf Gott und sein Handeln konzentrieren, kommen wir nicht zu kurz. Denn Gott hält seine Versprechen, und zwar immer. Die Frage ist also, akzeptiere ich, dass es nicht um mich geht, weil Gott alles für mich getan hat, weil er Gott ist und dass es um seinen Auftrag an mich geht? Amen. Lasst uns noch beten.